Wer von euch hat den Film oder die Filme Herr der Ringe gesehen? Das sind weniger, als ich dachte. Die das gesehen haben, denen wird vielleicht der Titel von der Predigt Mein Schatz bekannt vorgekommen sein. Und zwar ist das so ein Satz, den da eine Kreatur mit dem Namen Gollum öfter mal sagt, und zwar zu diesem Ring, den wir da auch sehen. Das ist so ein magischer Ring, der viel Macht hat, und diese Macht hat ihn komplett korrumpiert. Er kann es nicht loslassen und er setzt alles ein, was er ist, um diesen Ring zu haben. Der tut alles dafür, um den zu haben. Der kann nicht davon loskommen und sagt dann immer so, mein Schatz. Und das ist mit das bekannteste Zitat aus den Filmen. Und alles, was er will, ist dieser Ring. Was anderes will er eigentlich gar nicht. Er kann nicht anders, er muss ihn haben. Und jetzt ist die Frage an euch, mein Schatz, für diese Predigt. Gibt es etwas in eurem Leben, wofür ihr alles geben würdet? Habt ihr in eurem Leben einen Schatz? Was hat das jetzt mit dem Predigtthema zu tun? Also, wir sind gerade in seltsamen Zeiten. In ungewohnten Zeiten für unsere Gemeinde, in unsicheren Gewässern, die nicht fest auf der Karte festgelegt sind. Vielleicht wisst ihr, was ich meine? Wir sind ohne Jahresmotto. Wir sind in der Phase, es gibt eine Phase in unserer Gemeinde, wir haben sonst immer das Jahresmotto, wo die Predigtreihen alle drin sind. Und in den Sommerferien ist jetzt immer eine Phase, wo das ohne vorgegebenes Thema ist. Da sind die Prediger frei zu wählen, worüber sie predigen. Und mir ging es auf einmal so, da bin ich ja überfordert. Was mache ich denn jetzt, wenn ich gar kein Thema gesagt kriege, über das ich predigen soll? Was mache ich mit dieser Freiheit? Und ja, was macht Nikolai mit dieser Freiheit? Der schaut in den liturgischen Kalender von der Landeskirche und nimmt den Perikopentext, der da vorgegeben ist. Also den Text, den irgendwie empfohlen wird, allen Landeskirchen heute an diesem Sonntag zu nehmen. Das sagt auch irgendwas über meine Psyche aus, dass ich das dann nehme. Aber damit ist der heutige Text geworden. Und ein relativ bekannter Text. Der steht in Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, der verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen sucht. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Ich habe ja auch so eine kleine Schatztruhe dabei, ein bisschen kleiner als deine, aber die ist auch gut. So einen Schatz im Acker zu finden, beim Umpflügen oder beim Graben, beim Bauen, was auch immer. Oder das andere Bild, so eine kostbare Perle zu haben. Als Kind habe ich immer davon geträumt, mal so einen Schatz zu finden. Ich hatte auch Spaß zu buddeln. Ich wäre auch mal fast Archäologe geworden. Vielleicht hängt das auch irgendwie zusammen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch der Grund, weswegen es mir immer Spaß gemacht hat, bei der Oma Kartoffeln zu ernten. Weil irgendwie ist es so Kartoffelernten kam mir immer ein bisschen wie so ein Schatzsuche vor. Wie viel sieht man jetzt raus? Mit Perlen habe ich wenig Erfahrung. Ich glaube, ich habe noch nie eine echte Perle in der Hand. Das ist jetzt auch nur eine Murmel hier. Für mich hat es nicht gereicht. Aber ja, Schatz und Perle, ganz wertvolle Sachen. Die Kernfrage, die aus diesem Text raussprechen, die sind ja, was ist dieser Schatz, der so wertvoll ist? Dann, was muss getan werden, um diesen Schatz zu erlangen, um diesen Schatz zu bekommen? Und was bedeutet es dann für uns, wenn wir den haben oder haben wollen? Das Himmelreich gleicht einem Schatz. Und wiederum, das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen sucht. Das Gleichnis hier von Jesus ist in so einer Reihe, wo so 7 Gleichnisse sind, die vom Himmelreich sprechen. Oder die anderen Evangelien benutzen statt Himmelreich das Reich Gottes dafür. Der Schatz ist das Reich Gottes. Aber was ist es denn? Am Reich Gottes hat mich immer am meisten gewundert, wie zentral das für Jesus ist. Der redet da relativ viel drüber. Und wie wenig es danach vor allem in unseren Predigten, Sonntagspredigten vorkommt. Also in den Proportionen, in denen das ein Thema für Jesus war, ist es im Gemeindealltag kein so großes Thema mehr. Und das ist jetzt die Frage, okay, ist es nicht mehr relevant oder ist es schon erledigt? Ersteres, nein. Also ich würde sagen, es ist immer noch relevant. Und zweitens, auch nein mit Fußnote, es ist noch nicht erledigt. Es ist schon zum Teil erfüllt, so ein bisschen. Jesus hat viel vom Reich Gottes geredet. Und vor allem davon, dass es nah herangekommen ist, nah herbeigekommen ist. Aber er hat nie direkt davon geredet, immer nur in Gleichnissen, in Geschichten, in Vergleichen. So ethische Fragen, wie zum Beispiel, was wir genau tun sollen, davon hat er sehr klar geredet. Aber vom Reich Gottes sprach er erstmal nur indirekt, in Vergleichen. Wie wird es, oder das Reich Gottes wird alleine jetzt in dem Kapitel 13, wo unser Bibeltext drin steht, wie gesagt, die haben 7 Gleichnissen behandelt, das heißt, auf verschiedene Arten und Weisen beschrieben. Nämlich das Wort vom Reich Gottes ist wie ein Same, der auf verschiedenen Grund ausgesät wird und eigentlich Frucht bringen soll. Also es ist fruchtbar. Es ist klein und wird doch riesig, das Gleichnis von dem Senfkorn. Es hat eine große Wirkung und kann viel verändern. Es fängt viele wie ein Netz, aber nur manche gehen in den Himmel ein. Und schließlich, in unserem Bibeltext, wird das Himmelreich als etwas unglaublich Wertvolles dargestellt. Etwas, was man unbedingt haben will. Gleichzeitig ist es aber auch etwas Geheimes, das nicht jeder findet. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt von all dem, was da in der gesamten Bibel über das Reich Gottes gesagt wird. Aber das beschreibt ja vor allem, wie, oder es vergleicht ja mehr, wie das Reich Gottes ist oder wie es in Beziehung zu uns tritt. Aber sie beschreiben nicht die Gleichnisse, beschreiben nicht, was das Reich Gottes ist. Und da hilft es, wenn wir ins Alte Testament schauen oder so in eine ganz simple Wortbedeutung uns mal anschauen. Das Reich Gottes oder das Himmelreich, das deutet ja auf ein Königreich, einen Staat, ein Land hin. Und zwar ein Staat wie den Himmel, ein Staat, wo Gott der Staatschef ist. Das Reich Gottes ist der Ort bzw. der Zustand, der Lebenszustand, in dem Gott vollendet herrscht, in allen Lebensaspekten. Und das geschieht schon im Himmel, deswegen das Himmelreich. Und es geschah schon im Paradies, wortwörtlich mit himmlischen Zuständen. Und es war auch so angedacht in Israel vor der Königszeit. Da war es dann der Staat oder das Land, das Volk, unser König ist Gott. Das ist der oberste Anführer von uns allen. Und das heißt, wir sind als Israel das Volk Gottes, der Staat Gottes. Zumindest so lange, bis dann die gesagt haben, wir wollen lieber einen Mensch, den König. Und irgendwie hat es ja auch nicht so ganz funktioniert, weil sie irgendwie dann doch nicht immer das bewusst hatten, nicht ganz darauf geachtet haben. Aber in dem Exil, als dann das Königtum von Israel gescheitert ist, entstand wieder die Hoffnung, dass es ein Reich Gottes geben wird. Und zwar da war diese Hoffnung, dass es einen von Gott auserwählten König gibt, aus dem Geschlecht von David. Der auch stellvertretend dann als Sohn Gottes, so als Adoptivsohn, bezeichnet wurde. Mit anderen Worten, da gab es die Hoffnung auf den Messias, die dann später ganz anders erfüllt wurde. Das Reich Gottes ist also eine Mischung aus einem menschlichen Königtum und Gottes allumfassender Herrschaft. Also ein Reich, in dem es kein Leid, kein Tod, keine Schmerzen mehr geben wird. So beschreibt es die Offenbarung. Und wenn ich mir das so vorstelle, wie dieses Land so wäre, und gerade wenn man sich die Wahlen anschaut, international oder in Deutschland, das ist schon ein Land, in dem ich gern leben würde. Wo Gott der Herr ist. Ich glaube, der wird es besser machen, als wir das hinkriegen. Die große Frage ist ja, und wann kommt es denn? Wann kommt dieses Land? Jesus redete davon, dass es nahe herbeigekommen ist. Ist es also, was schon geschehen ist und wir haben es verpasst? Oder ist es irgendwas, was irgendwann auf der Erde passieren wird? Oder erst, wenn es ja, wenn die Erde zu Ende geht und danach dann. Es ist das Nachfolgen. In dieser Welt oder für uns gerade können wir das Reich Gottes vor allem wie so ein Blitz erleben. Kommt schnell, ist hell, sieht man gut und hat eine ziemlich deutliche Wirkung da, wo es einschlägt. Durch Jesu Zeit, also da war das schon so, in der Zeit, wo er auf der Erde war, dass das Reich Gottes immer wieder durchgeblitzt ist, in allem, was er getan hat. Also durch Jesus und durch sein Handeln wurde schon gezeigt, wie es mal sein wird. Die Vollendung, die komplette Vollendung, die steht noch aus. Aber Jesu Opfer am Kreuz und seine Auferstehung, das waren zentrale Schritte, wichtige Punkte für das Reich Gottes. Und letztendlich voll ankommen wird das Reich Gottes erst, wenn er wiederkommt. Also wirklich, wenn die Zeit vorbei ist. Wann auch immer das ist, das weiß nur Gott. Aber so wie das bei Jesus schon durchgeblitzt ist und schon sichtbar war, so ist es auch heute noch möglich. Wir können das vollendete Reich Gottes immer da durchblitzen sehen, wo unser Horizont, unser Blickfeld überschritten wird. Wo Wunder geschehen, wo Menschen gerettet werden und wieder allen erwarten Menschen zu Gott kommen. Da, wo wir schon jetzt Gott erleben, da blitzt das immer wieder durch. Das sind alles schon Momente, wo das Reich Gottes in unserem Alltag dann Wirklichkeit wird. Und es gibt einen Vorgeschmack darauf, wie es erstmal sein wird, wenn es dann wirklich vollendet wird. Auf unsere Frage, was ist denn das Reich Gottes, können wir antworten, das Himmelreich ist da, wo Gottes Liebe ohne jede Einschränkung wirkt und auch wirken wird, weil wir eines Tages bei ihm sein werden und er unser Herr ist. Wir kehren mal zum Bibeltext zurück. Was muss ich hergeben? Das Himmelreich ist ja so ein Schatz, verborgen in einem Acker oder wie ein Kaufmann, der so eine wertvolle Perle sucht und dann auch findet. Und als dann das Himmelreich gefunden wird, wird alles verkauft, was der Finder besessen hat, um diesen Schatz oder die Perle zu erwerben. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Geschichten? Die sind ja ziemlich ähnlich, die werden noch immer zusammen benutzt. Es sei denn, man macht eine Kinderandacht, dann nimmt man nur eins, weil ein Bild da schon ausreicht. Aber in Predigten wird es eigentlich immer zusammen genutzt, dieses Gleichnis, steht ja auch zusammen. Beim Schatz findet der Mensch ihn bei der Feldarbeit, und zwar völlig unbedarft. Der hat es nicht gesucht, der war kein Schatzsucher, der war Bauer. Und der Finder, jetzt der Bauer, der hat, wie gesagt, der hat es nicht gesucht. Ein Beispiel aus der Bibel wäre zum Beispiel der Paulus. Der hat Jesus nicht gesucht, im Gegenteil. Aber Jesus hat ihn gefunden. Und danach hat er sein ganzes Leben umgekrempelt und wirklich alles für Jesus hergegeben. Das wäre so ein Bauer, der einen Schatz im Acker gefunden hat. Bei der Perle sucht der Kaufmann danach. Er will eine kostbare Perle und als er sie findet, ist er bereit, alles dafür zu geben. Ein Beispiel dafür wäre der römische Hauptmann Cornelius. Es war ein Römer, der aber irgendwie Interesse hatte am jüdischen Glauben und gesucht hat und nicht genau wusste, was er sucht. Und dann hatte er eine Vision und gleichzeitig hatte Petrus eine Vision und die kommen zusammen. Und als er dann diese Perle durch die Worte von Petrus, nämlich Jesus, dann kennengelernt hat, kommt der Heilige Geist zu ihm, sein ganzes Haus wird getauft und er auch, gibt auch alles, um das zu haben. Sie haben Jesus gefunden. Bei beiden Beispielen lernten die Menschen durch Jesus Gottes Reich kennen. Und zwar diese Wirklichkeit, die dann möglich ist, die man vorher vielleicht gar nicht für möglich gehalten hat. Und für beide Finder war das Vorleben nicht entscheidend. Beide sind sie zum Reich Gottes gekommen, aus verschiedenen Richtungen, unbedarft oder suchend. Und danach ist ihr Handeln entscheidend. Die beiden Kernaspekte des Himmelreichs in unserem Gleichnis sind, es ist geheim und es ist wertvoll. Und mit dem Geheim habe ich so meine Probleme. Gott entscheidet, wer zu ihm kommt und wer nicht. Das lesen wir öfter mal. Und auch in diesem Beispiel war das Reich Gottes versteckt. Nicht jeder konnte diesen Schatz finden, der war versteckt. Die Perle musste gesucht werden, sonst hätte man sie auch nicht gefunden. Manche stolpern unverhofft drüber, manche suchen lange und finden es vielleicht nie. Aber ob es gefunden wird, das entscheidet Gott. Und das kann irgendwie auf der einen Seite entmutigen. Man kann als Christ das Gefühl haben, ja, was bringt es dann überhaupt, wenn ich mich einsetze, wenn ich will, dass Menschen Gott kennenlernen, wenn ich so viel Kraft und Energie dafür aufwende, wenn es letzten Endes doch gar nicht in meiner Hand liegt. Und das ist andererseits auch der Segen, dass es nicht in unserer Hand liegt. Es kommt nicht auf uns alleine an. Gleichzeitig will Gott uns nutzen für seine Werke. Es ist nicht umsonst, sich für ihn einzusetzen. Aber Gott, der handelt auch souverän. Wir können ihm nicht in die Karten schauen, wonach er seine Geheimnisse offenbart. Aber wir können ihm vertrauen, dass er auf gute Weise handelt. Was ich mir, wenn ich da zweifle und sage, hey Gott, warum machst du das denn so? Dann rufe ich mir immer wieder in den Kopf, Gott liebt mich. Da kann nichts was dran ändern. Das ist wie so eine Umarmung. Und ich muss mir das auch immer wieder in den Kopf rufen, weil ich es so schnell vergesse. Gott liebt mich. Und dann schaue ich mich um. Am liebsten mache ich das im Zug oder so und gucke Menschen an. Gott liebt diese Person. Und Gott liebt auch den. Und Gott liebt die Person, der ich aus dem Weg gehen will. Und wir fahren da vorbei, dass eine Menschenmasse und Gott liebt jeden Einzelnen von denen. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir darauf vertrauen, dass Gott gut und weise handelt. Wir können es nicht immer verstehen, warum man manchmal ein Geheimnis macht und manchmal nicht. Aber er liebt jeden Menschen. Und so wird Gott auch handeln. Und zweitens, wenn wir irgendwie in Gefahr sind zu verzweifeln, zu sagen, hey Gott, warum zeigst du es nicht der und der Person? Wir dürfen Gott um alles bitten. Es gibt den Bibelvers Matthäus 7, Vers 8. Wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist eine Zusage. Was die Bilder vom Schatz und der Perle gemeinsam haben, ist, dass die beiden Findenden alles verkaufen, was sie haben, und den überaus wertvollen Gegenstand kaufen. Jetzt wissen wir wahrscheinlich alle, das Reich Gottes hat kein Preisschild. Es ist ja ein Bild, es gibt keinen Sommerschlussverkauf, irgendwas. Es wird nicht billiger, es wird nicht teurer. Das Bild ist, dass das Himmelreich unglaublich wertvoll ist. Ganz einfach gesagt, es ist alles wert. Die Frage, die uns ganz schnell beschäftigt, ist dann, wenn es alles wert ist, was muss ich denn dann hergeben? Was muss ich geben? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will das Himmelreich haben. So wie die Finder hier in dem Gleichnis. Ich finde das, wenn es so beschrieben wird, unglaublich attraktiv. Das Reich Gottes ist wichtig und wertvoll und ich will das haben. Bedeutet es jetzt, dass ich alles, was ich habe, verkaufen muss? Geht es dir jetzt nur um Geld? Wie gesagt, das Reich Gottes hat ja kein Preisschild. Und wir sind jetzt nicht im Mittelalter, wo gesagt wurde, du kannst dir das Heil erkaufen oder zumindest kürzere Zeit im Fegefeuer. Gib Geld und das hilft dir. Der Wert des Himmelreichs ist unermesslich. Es ist nicht käuflich und es geht nicht darum, was sie gegeben haben, sondern es geht darum, dass sie alles gegeben haben. Und es bedeutet, alles zu geben, woran dein Herz hängt. Denn das Himmelreich kostet nicht mehr und nicht weniger als dein Herz. Deine ganze Person, dich selbst. Wer das Himmelreich haben will, muss aufhören, der eigene Herr zu sein und Gottes Herrschaft annehmen. Ihn Herr im ganzen Leben sein lassen. Also wir müssen nicht alles verkaufen, was wir besitzen, aber irgendwie doch. Die Bereitschaft, alles hinter Gott zu stellen, die ist das Entscheidende. Und ich habe hier Sorge, dass ich jetzt gerade zu schnell sage und man sich zu schnell darauf ausruht, es geht ja nicht um Geld. Es geht ja nicht um Besitz. Es geht ja nur um Gefühle und Gedanken. Das wäre zu kurz gegriffen. Es geht um alles. Denn das Himmelreich ist alles wert. Wenn wir jetzt zu schnell davon ausgehen, dass es hier gar nicht um Besitz geht, dann wird unsere Bereitschaft, alles zu geben, schnell nur zu so einem Lippenbekenntnis. Und hiermit habe ich auch persönliche Probleme, wenn ich darüber nachdenke. Klar kriegt Gott von mir alles, würde ich sofort sagen, und ich würde alles für ihn geben, wenn er direkt genug nachfragt. Und ich höre jetzt keine donnernde Stimme vom Himmel. Das heißt, ich darf mein Zeug behalten. Ich muss ja nichts ändern. In der Bibelgeschichte wird das Innere, also Gedanken, Gefühle, was wer wir sind und das Äußere, das, was wir haben, nicht getrennt. Unser Sein und unser Besitz ist da nicht so getrennt, wie wir das machen. Beides wird gegeben und Gott unterstellt. Und wir weichen richtig schnell aus, dass wir nur das eine oder nur das andere tun, um nicht beides abgeben zu müssen. Und jetzt muss jeder von euch mal in sich reinfühlen. Wie viel bist du bereit zu geben für das Reich Gottes? Und was bist du vielleicht nicht bereit zu geben? Mit dem Reich Gottes ist ja jetzt hier nicht die Kirche, die Gemeinde gemeint. Die Gemeinde soll schon im besten Sinne ein Vorgeschmack auf das Reich Gottes sein, aber die ist jetzt hier nicht gemeint als Spendenprojekt. Das bedeutet nicht, ihr sollt alles, was ihr habt, der Gemeinde, der Kirche oder was auch immer geben. Es gibt keinen spezifischen Anlass, der hier genannt wird, wo man alles finanzielle Besitz hergeben soll. Es geht um die Bereitschaft, die allgemeine Bereitschaft, alles zu geben. Bei mir persönlich sind es Momente, wo ich hadere, zum Beispiel meine Freizeit. Meine Zeit für mich, die setze ich ziemlich hoch an, als Wert in meinem persönlichen Leben. Und da hadere ich manchmal mit Gott, wenn ich das Gefühl habe, dass er zu viel da abschneidet und sagt, hey, davon musst du noch mehr abtreten. Da komme ich schnell in Momente, wo ich denke, aber komm schon, ein bisschen gehört doch mir. Oder Punkte, wo man vielleicht sogar suchtgefährdet ist. Bei mir Zeit im Internet, Zeit am Computer. Das ist, glaube ich, ein Generationsproblem, aber oder Zeit am Handy. Man versackt so schnell da drin, weil es einfach entspannend ist, weil man nicht nachdenken muss. Und davon Zeit abzugeben, das fällt schwer. Und mir fallen bestimmt noch einige andere Sachen ein, wo ich denken würde, okay, das ist was, wo es mir schwer fällt, das Gott zu unterstellen, das Gott zu geben. Und ich glaube, euch fallen wahrscheinlich auch Sachen ein in eurem Leben, wo das schwierig ist. Und wenn dir was einfällt, wovon du dich auf keinen Fall trennen würdest, dann hast du schon einen Punkt, den du heute aus der Predigt mitnehmen kannst, über den du weiter nachdenken solltest. Warum hängt dein Herz so sehr daran? Und hindert das deine Beziehung zu Gott? Wenn ja, überleg mal, wie kannst du auch das dann Gott unterstellen? Vielleicht hilft es auch hier, mit anderen Menschen drüber zu reden. Sowas zu bearbeiten, gerade so Kampfthemen für einen persönlich, die sind echt gut, wenn man sich Hilfe sucht. Im Gespräch das bearbeitet. Und vielleicht ist dir auch sofort was eingefallen, was ja auch gar nicht unbedingt direkt schlecht ist. Dass du aber trotzdem nicht weggeben könntest. Es ist wichtig, ehrlich zu sein, kein falsches Lippenbekenntnis zu sprechen. Deswegen, ich will jetzt keine Ausweichmöglichkeit geben. Aber manchmal geht es auch darum, etwas, was man nicht loslassen kann, für Gott zu tun. Ganz besonders mit ihm zusammen zu tun. Nicht über ihn zu stellen, sondern mit ihm zu verbinden. Das ist auch eine Art des Abgebens für Gott. Und hab's ausgemacht. Ja, ist eins zu weit, da bist du viel geklickt. Darfst mal auf die letzte Folie gehen, Flo. Ich habe ja gesagt, dass das Himmelreich alles wert ist. Und so sehe ich es zumindest in der Bibelgeschichte beschrieben. Die Frage ist, seht ihr es überhaupt auch so? Das kann ich ja einfach nur so behaupten. Heutigen Werten nachzufolge wird es ja nicht stimmen. Da wird eher Religionslosigkeit als die Spitze der Erfolg gesehen. Wenn wir uns mal so Zukunftsprognosen, Science Fiction zum Beispiel, ich muss heute alles drin haben, ich habe Herr der Ringe schon drin gehabt, jetzt bringe ich noch Science Fiction rein. Wenn man sich das anschaut, so Zukunftsprognosen, dann sind immer dann die Menschen so eine erfolgreiche Hochkultur, wenn sie Religion überwunden haben. Ansonsten ist es eher eine Dystopie, die nicht sehr erstrebenswert ist. Denn eine Gesellschaft wird als fortschrittlich gesehen, wenn jeder in kompletter Selbstherrschaft ethisch erhaben leben kann. Also wenn jeder der eigene Herr ist und einfach danach strebt, möglichst gut zu sein. Und klar, das stimmt irgendwas, ist auch wichtig. Es stimmt, dass zum gewissen Grad jeder für sich selbst verantwortlich ist und wir einfach danach streben sollten, gute Menschen zu sein. Das ist viel wert, aber das ist nicht alles wert. Das Besondere an dem Schatz ist, dass wir es uns nicht verdienen können. Wir können nur darüber stolpern. Ob wir den Schatz finden, das ist Gott überlassen, wenn Gott es zulässt. Und dann den Wert erkennen, den der Schatz hat. Alles, was wir haben und sind. Was bedeutet das Himmelreich jetzt gerade für uns? Wie so vieles ist das Reich Gottes ja so ein schon jetzt und noch nicht. Ich hatte schon vorhin gesagt, vollendet auf der Erde ankommen wird das Reich Gottes erst, wenn Jesus wiederkommt. Aber wir können es schon jetzt da durchblitzen sehen, wo Gottes Wirklichkeit Fuß fasst. Und das kann jetzt schon passieren. Wenn ihr mit Gott lebt und Nachfolge erlebt, sind Wunder möglich. Für jeden Einzelnen von euch. Es sind Momente, in denen Gottes Reich Wirklichkeit wird. Für uns bedeutet das Himmelreich ein unendlich wertvoller Ort, an dem Gott der Herr ist. An dem wir sein können, wie wir sind. Wo es keine Probleme mehr geben wird. Da wir an Gott alles abgeben können oder vor allem alles mit ihm zusammen tun können. So wie wir jetzt schon unser Gemeindeleben uns im besten Sinne wünschen würden. Nur in Perfektion, da Gott dann leiblich dabei ist und auf der ganzen Erde herrscht. Das Himmelreich bedeutet Gottes Macht in deinem Leben und ein Ort, an dem du echt und willkommen sein kannst. Das heißt, die Hauptsache, die ich euch aus der Predigt mitgeben will, ist es aus dem zweiten Punkt. Zu belegen, was ist dein Schatz und was ist dir vielleicht so wichtig oder zu wichtig? Etwas, was du nicht an Gott abgeben kannst. Ist dein Schatz etwas, was du selbst versteckt hast? Oder ist dein Schatz das, wofür du alles einsetzt, alles hergibst in deinem Leben, das unbezahlbare Himmelreich? Bist du bereit, dafür alles zu geben? Amen.